I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Gästeliste Geisterbahn im Jahr 2019. Also wir haben ja, genau, also wir haben jetzt zum Beispiel zum einen halt, also liebe Zuhörer, herzlich willkommen erstmal im neuen Jahr. Wir haben jetzt was ganz, wir alles geil jetzt. 2019, so, wir haben jetzt einen Businessplan gestartet. Nils, der ist ja mittlerweile, du hast ja jetzt über, zwischen den Tagen hast du ja so einen kleinen Businesskurs gemacht, ne?
Ja.
Wie war das nochmal?
Ich bin jetzt BWLer und
ja, genau.
Ich habe jetzt einen Bachelor in BWL.
Ah, okay, genau. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal sozusagen die Business Power und Herm ist ja quasi von Haus aus ziemlich gut mit so Kommunikationsdesign und so Kommunikationswissenschaften und so. Also der behält quasi die Rolle bei, hat aber auch nochmal einen Kurs gemacht. Was war das nochmal für ein Kurs? Was auch irgendwie.
Ja, also pass auf, jetzt gut, dass wir zusammen sind, weil ich habe eine ziemlich gute Geschäftsidee entdeckt. Und
geil.
Zwar hättet ihr Interesse von mir, so Aromaöle zu kaufen oder sowas. Das ist ein, also ich dachte, das passt vielleicht ganz gut, weil Leute, die gern Podcast hören, mögen auch so Aromaöle. Und also wenn ihr Interesse habt, also weil, wenn ihr jetzt weiterverkauft, verdient ihr nicht an euch, ne?
Ja.
Aber wenn ihr das dann weiter an andere, dann verdient ihr an denen. Also man kann eigentlich nur gewinnen.
Ach, aber stimmt. Also das klingt jetzt vielleicht für auf den ersten Blick klingt das wie so eine Pyramid-Scheme, aber das ist ja nicht so, ne? Das geht ja nicht quasi.
Ja, also Schneeballsystem, aber es ist ja Winter und da passt das ja ganz gut, finde ich. Das ist jetzt also.
Ne, also für mich als studierter BWLer muss ich auch sagen, das klingt absolut in Ordnung und durchkalkuliert und irgendwie logisch. Also da kann ich gar nicht, sehe ich gar keine Fallstricke.
Also ich bin ja mittlerweile auch, merkt man ja auch mittlerweile einfach nie jetzt bei dir so auf Twitter und wie du so auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe redest. So, also das irgendwie, ich finde auch, ich vertraue dir mittlerweile auch, dass du so eine Aussage wie eben tätigst, ohne vorher einen Businessplan gehst, weil irgendwann hat man es einfach ein Gefühl, ne?
Ja.
Da ist man einfach so ein Gefühls-BWLer
ja, ja. einfach. Ja, mir ist ja auch über die Feiertage ist mir auch ein Koffer gewachsen an die Hand, so ein Aktenkoffer. Und deswegen, also ich habe jetzt alles, was man braucht.
Danke nochmal.
Es gibt doch keinen BWLer auf der Welt, der wirklich mit dem Aktenkoffer noch rumläuft.
Klar. Hast du eine Ahnung?
Ich frage mich aber
ganz oft.
Das ist
doch nur in so Sketchen oder so. Gibt's überhaupt noch Leute, die mit Aktenkoffern rumlaufen? Mal ganz ehrlich.
Ja, aber ich finde es verrückt, wenn man so Leute im Anzug in der U-Bahn sieht, ne? Dann frage ich mich immer, wo haben die ihre ganzen Sachen drin? Man geht ja nicht ganz ohne Sachen aus dem Haus. Oder?
Ja, wie jetzt? Die haben das da. Hä, aber haben die nicht einen Aktenkoffer vielleicht? Wo das Zeug dann ist, drin ist.
Ja, aber wenn sie keinen haben, du hast ja gerade gesagt, niemand hat einen Aktenkoffer.
Ja, ich sehe den halt selten. Also man kennt ja dieses klassische Bild von Sketchen oder von früher oder von Filmen oder so. So ein Typ im Anzug in der U-Bahn macht erstmal seinen Aktenkoffer auf seine Knie und macht so auf und dann wird da was rausgeholt. Habe ich schon 100 Jahre, also nicht gesehen irgendwo in echt.
Ja.
Ich würde ja nur, um die Leute zu verarschen, pass auf, was ich machen würde, ich würde so mit der U2 und so fahren in Berlin, so Richtung Französische Straße und so, also so im Sinne von, ja, ich bin da, ich arbeite irgendwo da in der Galeria Lafayette, ich bin halt so ein BWL-Reichmann und dann würde ich so einen Aktenkoffer nehmen, ja, und ich würde da drin sein, so ein goldenes Licht, so ein ganz helles machen, so, dass es immer aussieht, wenn ich es aufmache, wie bei so Indiana Jones oder so, als wäre da so irgendwie so ein Goldschatz drin oder so.
Und diesen Zelda-Sound dazu dann immer.
Genau, und würde es dann immer so zumachen, bei Pulp Fiction ist es ja so, genau, so ein Pulp Fiction-Koffer würde ich machen, dann immer so, wenn Leute anfangen zu gucken, dann so ganz so mega auffällig, unauffällig, dass dann so zuklappen und dann so aus der U-Bahn gehen.
Ja. Gute Idee.
Und dann komme ich wieder rein und sage so, guten Tag, mein Name ist Donny, ich wollte fragen, ob der eine oder andere die Mods kaufen wollen würde. Und dann sind da so, da drin so Mods-Magazine, weil das ist so meine Strategie dann.
Hm. Danke auch nochmal für die FDP-Sticker, Nils, die du mir geschickt hast.
Ja, das klar, gerne.
Cool. Oh ja, die habe ich mich auch gefreut. Ich bin nicht so Fan davon, aber ich finde es cool, dass du auf jeden Fall so mal mir so einen Gedankenanstoß gegeben hast.
Leute, ich denke immer an euch und ich habe gedacht, ich zeige euch ein bisschen, wie es hier so abgeht und vielleicht kommt ihr einfach mit auf die Seite hier, wo die cool People, weißt du, wir sind liberal, wir sind cool, wir sind irgendwie, wir wissen irgendwie den Puls der Zeit und so, das ist unser Ding.
Ja. Ihr werdet halt nie gewählt, ne? Aber das ist ja so ein bisschen was anderes, ne? Das ist ja nicht so wichtig.
Dann macht ja nichts, wir können jeden Mann brauchen, ob Wähler oder nicht. Wir sind so verzweifelt, wir brauchen euch alle.
Ich stell mir mal vor, bei der FDP, wenn du dann da so drin bist, dann kriegst du ja bestimmt auch so, sobald du so eine bestimmte, sagen wir mal, Höhe erreicht hast in der Erfolgsladder, so, dann musst du ja bestimmt so einen Kurs machen, so wie man sich nach außen so gibt und so. Und ich stelle mir so vor, dass das immer auch Christian Lindner macht, bei allen so. Der kommt auch so geil rein mit so Final Countdown Musik. Und rennt dann so rein und gibt allen so die Hand und läuft so einmal so durch, gibt allen so High Five.
Das war aber gerade Jump, was du gesungen
ja,
hast.
Ja, ich weiß. Schnauze. Ich wusste, bevor dem zweiten D wusste ich, dass in dem Moment dieser Musiker-Brain sich denkt, naja, das ist eigentlich ein anderes Lied, ne?
Ja, schon großer Unterschied zwischen Van Halen und Europe.
Hätte ich jetzt nicht mal sagen können, welche Band wer ist. Für mich sind das so einfach so Lieder, die sind einfach da, die sind einfach weltgut.
Ja, das stimmt. Das sind sie.
Auch wenn wir jetzt schon im Jahr 2019 sind, möchte ich nochmal kurz mein Highlight 2018 ansprechen, was sich kurz vor Jahresende noch ergeben hat. Und zwar die Laugenmaus.
Kann ich dafür einen Jingle machen eben?
Achso,
es hört sich wichtig an, deswegen will ich dafür einen Jingle machen. Sag mir nochmal, was ist die Kategorie, also quasi Highlight des Jahres 2018, obwohl wir im Jahr 2019 sind?
Richtig.
Ribib, rabab, ribib, Highlight des Jahres 2018, bum, bum, bum. Obwohl wir im Jahre 2019 sind. Bum, bum.
Und zwar möchte ich in der Unterkategorie Gebäckstück, gibt's auch noch einen Jingle für?
Gebäckstück.
Das war einfach nur ein Wort, das war kein Jingle.
Ja, aber es war schon auch gesungen.
Okay, dann in dieser Unterkategorie möchte ich die Laugenmaus nominieren, weil ich schwer begeistert von der Laugenmaus bin, die du entdeckt hast, Donny. Also eine Maus aus Laugengebäck. Das war für mich der Wahnsinn. Nils, hast du die auch gesehen, die Laugenmaus?
Ich habe die Laugenmaus auch gesehen. Ich fand es auch beeindruckend, was aus Lauge alles gemacht werden kann.
Ja, ich habe zugegebenermaßen auch echt ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich die gegessen habe. Weil die war auch süß und da waren ja auch vorne so zwei Stücke Salz. Und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, aber die sahen halt so aus wie Augen. Aber die waren so komisch so deplatziert, dass es ein bisschen aussah wie so die Augen von einem Chamäleon, weißt du? Dass das eine so nach oben guckt und das andere so nach unten. Und dann hatte ich plötzlich Mitleid mit meiner Laugenmaus, weil ich dachte, das ist so die eine Laugenmaus, die wahrscheinlich da so immer, die wurde gedisst von den ganzen anderen Laugenmäusen da in der Auslegeware gedöns da. Und aber ich habe dann trotzdem gegessen und dann war ich auch wirklich so und habe gesagt, komm, auch dann Kopf zuerst. Jetzt mal, ich will nicht, dass die Laugenmaus leidet. Es soll schnell gehen.
Ja, richtig so, ja.
Da hast du recht.
Sehr gut.
Ich habe lustigerweise dazu eine ganz seltsame Anekdote. Ich habe diese Laugenmaus ja irgendwie gepostet. Das war ja, die habe ich ja irgendwie in Tübingen gekauft. Das war meine letzte Aktion übrigens in Tübingen, während ich dann so auf dem Weg nach Hause, erstmal nach Berlin und dann nach Hamburg. Da habe ich die halt so als Wegproviant mir so ein paar Brotwaren gekauft, weil ich muss dazu sagen, im Schwabenland sind einfach die Brötchen, das habe ich glaube ich hier schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, das zu erwähnen, sind einfach 100.000 Mal besser. Als überall wo sonst. Und ich bin da immer so, ich hole mir da immer Brötchen noch irgendwie mit für die Fahrt und dann hole ich mir woanders was, wo ich dann da was drauflege. Und da habe ich diese Laugenmäuse gesehen, so, und das mal zur Erklärung, warum ich eine Laugenmaus hatte. Ja, das war jetzt viel zu lang, fällt mir gerade auf, mit völlig so unnötige Informationen. Aber auf jeden Fall habe ich das ja dann gepostet, irgendwie, ich glaube, auf Instagram oder sowas und dann nochmal so getwittert, weil ich das so lustig fand. Und dann kam tatsächlich jemand, den ich auf Twitter kenne, und hat mir dann so eine Sprachnotiz bei Instagram, was man ja mittlerweile machen kann. Und
Scheiße.
Ja, kann man jetzt da auch machen, genau. Aber echt. Ach du Scheiße. Da hat, also erst hat sie mir quasi so geschrieben, so, ey, das haben wir in Bielefeld auch oder in Hameln oder sowas. Bei uns sind das aber Laugenratten. Und ich mich dann so, okay.
Naja, in Hameln cool. Natürlich wegen dem Rattenfänger.
Ah. Ja, jetzt pass auf. Und dann kam das, genau das. Dann kam genau das so, ja, wegen dem Rattenfänger. Und nicht so, wegen dem Ratten. Was? Was ist denn der Rattenfänger von Hameln? Und dann war die Reaktion richtig so, hä? Du kennst den Rattenfänger von Hameln nicht? Und ich dachte so, oh Gott, nein, das ist der Haribo-Mann all over again. Mit irgendwie, mit diesen, was, Kastanien-Sammel-Ding. Irgendwas, was mir wieder vorbeigegangen ist, scheinbar. Und dann hat sie mir das mit den Sprachnotizen erklärt. Und ich fand die Geschichte so weird, aber das ist wohl so. Und deswegen gibt's in Hameln, Laugenratten.
Nee, das ist wirklich so wie der Haribo-Mann, weil die Kinder sollen dem Haribo-Mann ja Kastanien sammeln, die sie dann gegen Gummibärchen eintauschen können. Und in Hameln sollen die Kinder dem Rattenfänger Ratten bringen, die er dann eintauscht gegen so der Streichel, der tätschelt dann den Kopf von denen und so.
Aber kennt man wirklich diese Geschichte, also ist das wirklich jetzt auch so eine Geschichte, die jeder kennt?
Ja.
Oder kennst du das, Herr Rattenfänger?
Ja, 100, ja, das ist allgemein gut, so wie Europe und Van Halen.
Das ist so eine der fünf auch. Großen deutschen Sagen, der Rattenfänger von Halen.
Echt, habe ich wirklich, dann Asche auf mein Haupt, ich rede mich da gar nicht raus, aber ich einfach, ist mir nie irgendwie über den Weg gekommen in meiner ganzen Zeit in Deutschland, sowohl als in der Schule, als irgendwo, nie mitbekommen, wusste ich
aber
nicht.
Aber lustig, dass du dann erst Bielefeld meintest.
Ich weiß auch nicht, warum ich
Bielefeld... Der Rattenfänger von Bielefeld. Ich auch gut gefunden.
Ist Bielefeld nicht in der Nähe von Hameln?
Kann sein, ja. Ich glaub,
mehr oder weniger,
ja.
Glaube ich. Ja, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, Grüße gehen raus an die Rattenfängerfrau. Du weißt, wer du bist.
Erstmal relaxen, ne, so ein bisschen.
Ja. Ich war die ganzen Weihnachtsferien krank.
Das hat mir richtig leid getan.
Ich lag die ganze Zeit mit Husten und habe immer noch ein bisschen Husten. Deswegen werde ich heute das eine oder andere auch nochmal abhusten müssen. Das vorher schon mal als Entschuldigung für alle Hörer. Aber ich lag einfach die ganze Zeit flach ab, Heiligabend. Ich war ja schon, wir hatten ja unseren letzten Auftritt in Freiburg und da war ich ja schon angeschlagen. Und dann bin ich am nächsten Tag irgendwie 6 Stunden mit dem Zug zurück. Das ist natürlich dann geil, so in Klimaanlagenluft zu sitzen, wenn man eh schon so ein bisschen Husten hat. Und dann ist das so ätzend geworden, dass ich an Heiligabend, also dann tagsüber noch ein bisschen Stress und Essen machen und dann irgendwie Family und so. Und da habe ich abends dann wirklich schon massiv abgebaut, sodass ich dann ab dem nächsten Tag einfach nur noch im Bett liegen bleiben konnte. Und habe dann irgendwie 3-4 Filme hintereinander geguckt, habe mal wieder so ein bisschen Filme abgearbeitet, das war ganz schön. Aber dann habe ich erstmal eine Zeit lang krank gemacht, bis es mir dann endlich wieder besser ging. Und jetzt bin ich langsam wieder über den Berg mit so ein bisschen, das war echt ein fieser, festgesetzter Husten, den ich da gut ausgebrütet habe.
Das war auch, also die eine Sprachnachricht, die du geschickt hast, wo du ja schon quasi auf dem Weg der Besserung warst,
ja.
Da habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte mich durch das Anhören dieser Sprachnachricht angesteckt, weil das noch so krank klang.
Ja, das war echt übel.
Aber krasser Respekt, dass du da nebenbei noch den BWL-Bachelor gemacht hast.
Naja, das ist halt gut, wenn man nicht sprechen darf, dann kann man da irgendwie schnell durchballern.
Ja, aber BWL ist ja auch viel einfach Feeling. Es ist einfach, das fühlst du und dann musst du nur noch mit dem Finger zeigen und sagen, ja, kauf mal.
Ja.
Ist geil.
Ja, absolut. Ich habe übrigens festgestellt, dass keinerlei Hustenmedikamente wirken. Also ich habe, glaube ich, alles durch, alle Hustensafte, Säfte, alle Tabletten, die es so gibt, gängig in der Apotheke, aber irgendwie wirklich gebracht, hat davon irgendwie gar nichts was. Außer
ich nehme ja nicht mal Dolamin, Dobendan oder wie die heißen?
Nee,
die
alles nichts. Ich habe dann nur 4 Kamillentee getrunken, das hat irgendwie was gebracht, das hat, glaube ich, am meisten gebracht.
Ja, aber das ist ja auch immer so eine generelle Aussage, die man ja so kennt, ne? Also so Medikamente brauchst du ja theoretisch eh nie nehmen, also wenn es jetzt so eine Krankheit wie Husten oder sagen wir mal eine Grippe oder so ist, ist ja immer, sagt man ja irgendwie, besser den Körper sozusagen nur mit Ruhe und Tee und sowas zu heilen. Und ich bin ja so ein großer Verfechter davon, dass das Bullshit ist. So, ich kann zum Beispiel mich immer super heilen mit so, ich bomb mir das richtig rein. Hast du nicht auch mal gemeint, dass du so eine Ingwer-Offensive gestartet hast bei dir, obwohl das ja auch natürlich ist, aber...
Ja.
Aber ich weiß noch, du warst mal krank, dann hast du wirklich so ein Bild gepostet mit so, du hast einfach alles aus Ingwer gekauft,
ja.
Wo ich auch echt lachen musste, weil da auch einfach Gummi, so super ungesunde Sachen dabei war. Aber ja, ist Ingwer, ist meine Ingwerkur jetzt.
Genau. Habe ich auch mal gesagt, hat auch nichts gebracht.
Nee, hat auch nichts gebracht. Ja, aber ich glaube, da ist jeder anders. Ich glaube, ich glaube, wenn der Husten dann richtig, richtig doll ist und du irgendwie das wahrscheinlich dann was Bakterielles ist oder sowas, dann ist das ja wirklich so, dass nichts hilft. Dann kannst du nur noch so Medikamente nehmen, die halt quasi die Symptome lindern, so. Ja. Also, dafür nehme ich dann Medikamente, auch wenn es auch meinetwegen diese Sachen, die Alkohol drin haben, weißt du, so Medi-Night oder so, dass du wenigstens irgendwie pennen kannst, so. Das finde ich dann immer ganz wichtig. Aber ansonsten, glaube, Husten ist einfach die Faustregel. Da musst du einfach dann durch und irgendwie Tee trinken und halt warten, ne?
Absolut.
Ich hatte aber schon ewig keinen Husten. Ich habe, als du das, diese Sprache, habe ich mir wirklich noch so gedacht, ich hatte wirklich Ewigkeiten keinen, und ich klopfe echt auf Holz, ich habe Ewigkeiten keinen Husten gehabt irgendwie so richtig. Ewig nicht gehabt. Keine Ahnung.
Die alte Hustenfaustregel.
Ja.
Jetzt habe ich direkt auch trockenen Hals direkt, wenn ich nur dran denke.
Ja, jetzt wo du das sagst.
Die große Hustenfolge. Ich war heute auch beim Arzt, fällt mir ein. Das war insofern lustig, weil ich war beim Hautarzt für die große Krankheitsfolge, die wir jetzt machen. Aber alles gut, wegen so Muttermal und so. Und es ist ja immer lustig, weil so Hautärzte sind ja auch immer für Geschlechtskrankheiten auch. Da steht immer so an der Tür, Arzt für Geschlechtskrankheiten. Unten drunter dann ganz klar noch, und Dermatologe.
Ich habe gerade verstanden, die stehen dann immer so an der Tür. Na, hast du Arbeit unten rum oder was? Ja.
Nee, und da war noch, und das war eine Praxis für Geschlechtskrankheiten und für Schönheitsoperationen, Schönheitschirurgie. Und das ist natürlich dann so, ne, die machen dann irgendwie so Äderchen weg und so, keine Ahnung was. Aber ich habe dann so die Vorstellung gehabt, wie dann in so einem Wartezimmer so ein Teenager sitzt, der so tierisches Jucken im Schritt hat und ihm gegenüber so eine Frau, die sich halt zum fünften Mal die Brüste vergrößern lässt. Und dann habe ich mir alles direkt über den 30.3 vorgestellt. Aber war nix der Fall. Ich war ganz alleine dort.
Stimmt, das bietet gut viele Prämissen für so Sketch-Schreibsachen so. Der eine geht dann wo rein, wo er nicht rein sollte und so, und ach, dann kommt er so geht mit einem juckenden Schritt rein und kommt mit so Brüsten raus und so und solchen Sachen.
Und das mega ist, lustig. Das mega ist sowas, da hätte ich auch, da hätte ich gerne dich erlebt, Donny, weil das, selbst ich habe mich da so gefühlt, wenn man da reinkommt, als müsste man irgendwie dem das Gefühl geben, ey, ich bin wegen einer Hautsache hier, nicht wegen der Geschlechtskrankheit. Aber wie vermittelt man das? Ich hab gedacht, lieber gar nicht, weil, ne, kann man nur verlieren, wenn man dann sagt, ey, keine Sorge, ich habe nichts unten rum, wenn man das den Leuten sagt an der Empfang. Und ich bin aber dann beim Rausgehen, habe ich so, ohne weiter drüber nachzudenken, habe ich so gepfiffen. So, dann bin ich so, ja, auf Wiedersehen. Und in dem Moment ist mir das aufgefallen, aber jetzt sah ich schon auf wie so ein Idiot, der so versucht zu tun, als wäre so, ey, das ist alles echt cool.
Ciao. Ey, aber das ist echt eine mega gute Frage und wirklich, also den Vergleich, den hast du echt nicht, der ist nicht schlecht, weil das wäre wirklich, wirklich so eine Situation, wo ich mir über sowas wahrscheinlich noch viel mehr als du Gedanken machen würde. Ich überlege gerade so vom Meister vielleicht so einen Tipp. Ich glaube, was du hättest machen können, ist so einen super schlechten Flirt mit der Empfangsfrau vorne. Gesetzt im Fall, das ist eine Dame. Oder ein Typen, je nachdem.
Es waren drei Damen nebeneinander.
Also ja, dann quasi. So ganz schlecht flirten, dann weiß jeder so im Sinne von, der hat keinen Sex, der Mann hier. Weißt du? Der einfach so, hey, Baby. Und dann so eine Sonnenbrille aufziehen und so einen ganz schlechten Spruch bringen und dann irgendwie so hinfallen auch und sowas. Cool. Gestern hatte ich wieder richtig guten Sex, Frauen hier. Und dann weiß jeder so, okay, der hat auf keinen Fall Sex gehabt. Irgendwie sowas vielleicht, aber dann ist vielleicht unangenehm generell dann noch weiter.
Das kann man generell überall machen, die Sache. Das,
ja.
Aber was mir tatsächlich viel mehr Sorgen bereitet hätte, was erstaunlicherweise gar nicht so in deinem Fokus war, ist, dass das auch ein Schönheitschirurg ist. Da hätte ich viel mehr Angst, dass ich irgendwie da hingehe, um Mutter mal angucken zu lassen und mit einem Paar neuer Brüste rausgehe oder so.
Ich habe doch vor 5 Minuten genau den Gag gemacht mit dem Kind, mit dem Jungen, der reinkommt, juckender Schritt und mit Brüsten rausgeht.
Das ist doch, aber da muss man doch viel mehr Angst vor haben.
Und dass man quasi dem das Gefühl gibt, hey, ich bin super zufrieden mit mir, ich lasse nichts mehr machen hier.
Genau.
Dass man so mit möglichst vollen Lippen Hallo sagt.
Ja,
so.
Da muss man reinkommen und sagen, sehe ich heute wieder gut aus.
Und gefickt habe ich auch schon. Warte, du musst ja dann quasi, genau, du musst zwei Sätze finden, die sagen, ich sehe gut aus und ich hab gerade keinen Sex, sozusagen, dass du... Ja, weiß ich nicht. Boah, ich sehe halt wieder gut aus, aber gefickt habe ich auch schon lange nicht mehr, Freunde. Und dann gehst du rein und machst irgendwie die Brigitte auf und sowas und liest es dann so.
Nee, du musst ja sagen, boah, ich sehe so gut aus, ich brauche gar nicht mehr bumsen.
Oh, ich glaube, ich sehe zu gut aus zum Bumsen, ey. Also irgendwie in letzter Zeit klappt gar nichts mehr so. Also ich bin sauber.
Dabei muss man das Gesicht aber auch die ganze Zeit auf Spannung halten, dass man keinerlei Falten hat und so nach hinten ziehen.
Ja, das stimmt.
Aber das ist echt eine interessante Kombi, die Praxis da. Ist es dann so eine Praxisgemeinschaft oder was?
Ist so eine Klinik irgendwie, keine Ahnung.
Ach so, okay.
Die machen das alles.
Mhm. Ich war mal in Zürich vor vielen Jahren, als ich noch in München gewohnt habe, und habe in Zürich aufgelegt, bin da gebucht worden in so einem Club von so Exildeutschen in Zürich. Und das war in so einem Supernobel-Hotel im Borolack. Die hatten so einen Club im Keller. Und dann vorher sind wir da noch zum Essen eingeladen worden. Und dann saßen wir da alle, ich hatte irgendwie noch Kumpels dabei und wir haben da gegessen. Und dann hat der Typ von dem Club gesagt, ja, ich habe noch ein paar Leute eingeladen, die kommen jetzt alle noch vorbei. Und unter diesen Leuten war unter anderem so ein super bekannter Schönheitschirurg. Nicht, dass ich den gekannt hätte, aber ihm wurde dann nachher gesagt, dass der mega bekannt ist. Und der saß dann mit seiner Frau und uns zusammen irgendwie am Tisch. Und wir unterhalten uns alles über alles Mögliche, also wirklich ein völlig normales Gespräch über dies und das und jenes. Und plötzlich sagt der wirklich mitten aus dem Nichts, weil ihn niemand gefragt hat, ja, aber Leute, am 2. April, da hab ich den ganzen Tag so zu tun, da hab ich morgens 3 Nasen, mittags 2 Brüste, abends nochmal irgendwie Fett, da hab ich wirklich gar keine Zeit an dem Tag. Und wir alle irgendwie so, okay.
Oh Gott.
hat gar keiner nachgefragt. Das war so seltsam, dass wir haben dann auch beschlossen, dass wir den alle an dem Tag die ganze Zeit anrufen wollen und den dann dazu irgendwelche Sachen fragen wollen. Aber
die Frage ist, ob er auch Nasen operiert oder ob er einfach erstmal 2 Nasen hat und dann anfängt, Brüste zu operieren.
Das ist die Frage. Aber das war wirklich bizarr, dass der so völlig aus dem Nichts ist, anscheinend gerade im Kopf seinen Terminkalender durchgegangen oder so. Und musste das
sah der auch irgendwie lustig aus? So ein bisschen, war der irgendwie so klein oder sowas? Oder keine Ahnung, so wie man, wo man sie denkt, der will jetzt sich durch seinen Job sozusagen profilieren in dem Gespräch oder so. Nee, der war jetzt Quatsch, aber halt irgendwie, weißt du, wie so Comedy-Film, so jemand, der so ein bisschen ulkig aussieht oder so.
Der sieht so ein bisschen Mad Professor-mäßig aus.
Ja, genau, das meinte ich. Genau, dann ist doch klar. Der wollte dann so ein bisschen Validierung. Wahrscheinlich habt ihr über coole Viva-Sachen geredet, ein DJ-Talk so, ey, ich mach das und das und war wieder da hier auf Malle und so und dann hat er einfach gedacht,
klar, das ist dieser
sagen.
Coole Talk. Ich war auf Malle.
Genau. Ich hänge ja auch viel mit Mola ab und so, weißt du, ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst, aber ich meine, hey, das ist up and coming bei uns. Und dann denkt er sich die ganze Zeit in seinem Kopf so, oh Mann, ey, jetzt hängst du mit diesen ganzen coolen Leuten ab, du musst was sagen, sag was. Und dann ist er so einmal explodiert.
Na.
Ich habe ganz viele Operationen, ich bin mega bekannt.
Das war wieder faszinierend.
Oh, ich fände es so lustig, wenn der auch einen Podcast hat und einfach die Story aus seiner Sicht irgendwie erzählt. Irgendwie. Die haben mich überhaupt nicht verstanden, ey, die haben überhaupt keinen Respekt vor meinem Job gehabt.
Aber es ist eigentlich ganz gut so als Taktik, wenn man irgendwann mal so einfach in irgendeinem Gespräch sitzt und ich weiß, was man dann erzählen soll, dass man einfach so von irgendeinem Tag erzählt im Jahr, wo man ganz viel zu tun hat.
Ja.
Oder auch
ja, stimmt, das ist mega random. Aber noch ganz kurz dazu, ich finde so geil, also zu seinem Podcast und dann stellst du raus, er erzählt die Geschichte aus seiner Sicht und sagt dann so, ja, da war irgendwie so ein Typ, ich habe den gar nicht gekannt, der ist Cyberwohl voll der bekannte Moderator gewesen. Irgendwie, keine Ahnung, voll bekannt, der hat da irgendwie aufgelegt und so. Und mitten aus dem Nichts, obwohl den gar keiner gefragt hat, hat er einfach so gesagt so, ey, ich krieg immer eine Erektion, wenn man mich kitzelt so. Und ich war so, hä, was soll das? Das finde ich gut. Ah, oh, ich will den mal kennenlernen, das ist eine gute Story. Ich habe ja mal beim Arzt immer, so Arztthema ist auch mal ganz gut. Ich habe, ich war ja mal wegen diesem Vestibularis-Ausfall neulich beim Arzt. Das war ja ganz schlimm, weil da fällt ja das Gleichgewichtsorgan aus. Mein rechtes ist ja ausgefallen, so völlig aus dem Nichts, was völlig, also mega weird ist. Wenn man Glück hat, und ich hatte Glück, das geht dann von alleine wieder weg, dann übernimmt irgendwie die andere Seite die Funktion des Rechten und das Gehirn kann das dann so ausgleichen und dann hast du gar keine Beeinträchtigung mehr, aber du hast erstmal so ein paar Tage voll Panik. Das mal nur dazu gesagt, weil falls jemand dieses Problem hat, also keine Sorgen machen, das einfach zum Arzt gehen, das geht meistens weg. Aber jedenfalls hatte ich diesen, musste halt so ganz viel so ganz weirde Tests machen beim HNO-Arzt, die ich noch nie vorher gemacht habe, ne? Und das sind auch echt so ein bisschen unheimliche Sachen. Da schauen die mit diesen komischen Geräten da ins Ohr und so. Und dann musste ich auch diese Elektroden-Gedöns machen, ne? Also die, so, da haben die mir so Dinger irgendwie so an den Kopf, so wie bei so James Bond-Filmen oder sowas. Und dann auch so Kabel, so ein Ding setzen sie auf den Kopf und dann hat die so den Raum verlassen und hat halt so gesagt, ich soll nichts anfassen, aber die war halt ewig weg, so. Und ich bin halt dann einfach echt so ein, ich kann dann einfach nicht anders, ich habe dann so angefangen, so in dem Gerät sowieso rumzugucken und so. Und natürlich irgendwie so einen Knopf gedrückt, wo dann sowas losging, so, und ich halt so voll Schiss bekommen. Und dann kam die zum Glück und dann war das aber zum Glück nichts Wichtiges, aber das ist halt auch so typisch. Ich kann dann einfach nicht, kann's dann einfach nicht lassen, weißt du, da einfach irgendwas zu drücken, irgendwie. Hätte ja sein können, dass das irgendwie so ein, das Gerät meinen Kopf jetzt zerfetzt oder sowas. Weil das so, da, solche Geräte macht man ja in Praxen. Naja, wir haben die Funktion, die tötet die Patienten und wir haben hier eine ganz normale Untersuchungsfunktion. auf keinen Fall diesen Knopf drücken, weil der tötet sie.
Hast du irgendeine Superkraft seitdem?
Nee, aber naja, im Endeffekt ja schon. Also ist ja total mysteriös alles, was da passiert. Also du hast dann erstmal, du wachst halt auf und dir ist die ganze Zeit schlecht, als wärst du gerade von der Achterbahn gekommen. Also diese Art Übelkeit und Schwindel hast du die ganze Zeit. Es geht halt nicht weg. Und du kannst auch nicht richtig laufen, weil du wirklich halt so läufst, als wärst du betrunken. Also du kannst nicht in einer Linie laufen, du kannst nicht auf einem Bein stehen. Das ist unmöglich, weil du wirklich kein Gleichgewicht mehr hast. Und das ist da deswegen so beängstigend gewesen, so weil ich sowas ja noch nie vorher A gehört habe davon und B auch keinerlei also Grund gehabt hätte, dass es auf einmal passiert, weil ich war nicht irgendwie vorher Sport machen groß, bin ich hingefallen oder so, einfach nur morgens auf einmal da und ich merkte schon morgens, dass ich irgendwie, dass mir schlecht war auch und so, bin aber zur Arbeit und irgendwann ging es dann nicht mehr, bin ich nach Hause und bin echt gerade noch so mit dem Auto nach Hause gekommen, bevor es mir richtig schlecht ging und im Nachhinein habe ich auch gehört, Autofahren ist das Allerschlimmste, was man da machen darf, aber ich wusste es ja nicht, was ich habe und dann bin ich halt nach Hause, musste mich auch übergeben und habe mich hingelegt, es wurde nicht besser und dann am nächsten Tag zum Arzt und dann meinte der Arzt auch recht schnell so, ja, er hat Verdacht auf vestibulares Ausfall, ich schicke sie mal zum HNO-Arzt und dann sind die da hingegangen, machen die so Tests und dann war das dann relativ schnell klar. Da kriegst du das ganz witzig, kriegst du so eine Art Hornbrille, so eine richtig krasse Hornbrille haben die beim HNO-Arzt. Habt ihr das schon mal gehabt? Kennt ihr das? Das ist so eine,
nee.
Das ist so eine Brille, die sieht voll lustig aus. Habe auch direkt so ein Selfie gemacht in diesem Untersuchungszimmer. Weil die ist die dickste Hornbrille, die es einfach gibt. Das ist so eine richtig krasse Brille, die kriegst du auf, damit halt der Arzt quasi dir ganz genau in die Augen gucken kann, wo halt quasi, ob die so zittern oder sowas.
Ja.
Und dann macht er halt so einen Test und macht halt von links nach rechts so bewegt, so wie man das aus so Filmen kennt. Und dann schaut er halt sozusagen, welches Auge nachzieht oder beziehungsweise auf welchem Auge so eine Art so eine Latenz da ist. So. Und dann weiß er halt, auf welcher Seite welches Gleichgewichtsorgan betroffen ist und so. Und dann kriegst du eigentlich nur Medikamente gegen Übelkeit und sollst dich halt hinlegen und dann habe ich das gemacht und dann ging das nach so echt erst nach 3-4 Tagen weg. Das war echt richtig scheiße. Also wirklich, wer das jemals hat, deswegen habe ich noch dazu gesagt, dann einfach auf jeden Fall zum Arzt gehen und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, soweit ich mich informiert habe, recht groß, dass das von alleine weggeht. So, lange Rede, kurzer Sinn, meine Superkraft ist daher, dass ich jetzt die ganze Zeit quasi Superkraft habe, weil wir gehen jetzt alle davon aus, die Ärzte und ich, dass das wirklich ein vestibulares Ausfall war und das jetzt quasi immer noch ausgefallen ist, aber mein Gehirn konstant für beide Seiten gerade arbeitet. Das ist so meine Superkraft quasi.
Ah, quasi der ganze Arbeitsspeicher ist dafür aufgebraucht.
Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch extra noch nachgefragt, weil ich es mir echt nicht vorstellen konnte, aber jetzt wirklich, ich habe doch, das ist doch eigentlich wie eine Behinderung oder so. Ist es jetzt nicht wirklich was mich, kann man damit wirklich nehmen? So, ja, das Gehirn macht das locker. Fand ich auch wieder so faszinierend, wie krass das Gehirn ist. Der nimmt es dann einfach, dann braucht es halt ein paar Tage Ausgleich und dann ist quasi, übernimmt einfach das Gehirn beide Seiten irgendwie sowas von dem Gleichgewichtsorgan. Ganz seltsam. Aber es kann wohl einfach so passieren. Durch einen kleinen Riss oder irgendwie wir haben ja da so Flüssigkeit drin im Gleichgewichtsorgan, irgendwie so, das sind so kleine Kristalle und die können sich, keine Ahnung, irgendwie umverteilen, wenn man irgendwie falsch liegt oder so, aber ey, ich bin kein Arzt, keine Ahnung, aber ja, es war auf jeden Fall ganz weird. Mein Lowlight des Jahres 2018 auf jeden Fall.
War da in der Praxis dann auch alles schief und so, oder konnte man alles in Liegen machen, wenn du dann so ohne...
Das ist extra alles so schief, damit das für dich gerade vorkommt.
Ja, genau. Das war gerade genau mein Gedanke. Eigentlich guter Gag und dachte ich im zweiten Schritt direkt, eigentlich genial. Wenn es wirklich nur vestibulares Platz, dann gibt's so zwei Flügel. Einmal für rechter Ausfall, einmal für linker Ausfall. Dann wissen die genau, okay, welche Schräglage braucht man. Und die Praxis war normal, aber also echt HNO-Arzt, ganz ehrlich, ist sehr, sehr seltsam. Das macht man ja auch nicht so oft. Ich glaube, das macht man ja mehr als Kind so, ne? Ich kann mich nur als Kind dran erinnern, zum HNO-Arzt gegangen zu sein. Und ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, ein bisschen eklig, aber es ist auf jeden Fall bei euch und bei ganz vielen der Hörern, wette ich einfach mal, der Fall, dass wir extrem viel Ohrenschmalz in den Ohren haben, das man nicht sieht. Also das ist quasi so eine richtige, die gehen ja einmal dann so rein und dann machen die halt so eine richtige Säuberung, die super unangenehm ist. Da wird dann wirklich mit so einem Spezialgerät extrem tief ins Ohr so und dann wird da irgendwas gemacht so mit so druckluftmäßig. Ey, und ich sag's euch, Leute, ich erspare euch die Details, aber als mir die Ärztin gesagt hat, ja, und so sieht's bei 99% aller Menschen aus, die ganz normal quasi nur so Wattestäbchen oder irgendwas benutzen. War so ein bisschen, und ich habe viel besser gehört danach auch und so.
Ja. Da kommen dann auch so Würfel raus und sowas wie bei Werner, wenn der immer gekotzt hat. Und so Fischgräten.
Es ist auf jeden Fall wohl nicht schädlich, das so zu haben, aber sag mal so, es kann tatsächlich nicht schaden, aber es gilt ja fast für alle Ärzte, mal tatsächlich mal wohin zu gehen und sich ein bisschen untersuchen zu lassen. Und ja. Aber angenehm ist es nicht.
Ja.
Was war denn euer, hattet ihr Lowlights, außer jetzt Nils mit seiner Krankheit an Weihnachten oder so? Aber Lowlights ist auch immer so ein Depri-Thema, ne? Ist
ja vielleicht
auch
nicht so geil. Mir fiel gerade direkt ein Lowlight ein, als ich an Werner denken musste, das kommende eins der Lowlights 2019, weil Nils und ich wollten ja eigentlich schon letztes Jahr zum großen Werner rennen, wo Brüssel und gegen Andi fährt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und da wollten wir auch haben wir nicht ganz geschafft, so. Da hatten viele Termine, BWL, dies, das, Fernuniversität. Und jetzt wollten wir da 2019 hin, haben gedacht, machen wir schön so, fahren wir hin mit unserem aufgetunten Trabant von, keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Und jetzt kam die Tage die große News raus. Nils, sag sie bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Dass einer der Headliner die Onkels sind.
Ja.
Ah, okay. Und damit fällt das für uns dann leider auch wieder flach.
Aber die Veranstalter, sind die dann nicht eigentlich, normalerweise würde man denken, eher cool? Und warum haben die dann, das verstehe ich nicht.
Oder? Also es gibt auch coole Leute, die Onkels hören, tatsächlich, habe ich in meinem Leben festgestellt, aber ich muss mir die halt nicht antun.
Ja.
Die erzählen ja immer, wie stark sie sich gegen rechts positionieren und so, das mag jeder irgendwie beurteilen, wie er will, aber ich finde das irgendwie alles noch nicht so richtig stark und muss die deswegen nicht supporten.
Es sind einfach auch Honks so, ne? Also, naja.
Ja, es ist die ganze Haltung dieser Band, finde ich einfach, ich finde das mühsam, so sich immer als der Geschundene zu geben und so, und ihr kriegt mich nicht unter und so, das ist halt gar nicht meine Welt, deswegen brauche ich das auch nicht.
Sollen wir vielleicht ein Rennen machen, Nils?
Ja.
Auf irgendeinem Platz irgendwo?
Herm und ich machen ein Rennen, das große Rennen, da spielen auch ein paar Bands. Also wenn ihr alle kommen wollt, kommt vorbei. Wir sagen noch genau wann und wo.
Headliner Freiwild.
Wir machen das auch direkt für 60.000 Leute.
Ja, genau. Mit Bab.
Bab, stimmt.
Naja, deswegen kein Werner-Rennen für uns 2019, aber vielleicht wird es ja 2020 wieder interessanter.
Wieso, immer nur 2 Jahre? Ist es wie so eine EM oder was?
Nee, aber dieses Jahr gehen wir halt nicht und nächstes Jahr machen die so bestimmt wieder und dann gibt's vielleicht wieder vernünftige Headliner. Ah,
okay, wieso geht ihr dieses Jahr nicht?
Das haben wir doch gerade erklärt.
Ach so, nee, weil es ging doch um die Lowlights 2018, deswegen ging jetzt um 2019 gesagt.
Aber da merkt man dein vestibulares Ausfall, ne, dass das Hirn halt doch nicht ganz dabei ist.
Nee, ich hab tatsächlich einfach den Einstieg, weil ich habe ja quasi von meinem Lowlight 2018 geredet und habe ich irgendwie wohl verpeilt, dass der Einstieg die Prämisse 2019 war.
Es war quasi das Lowlight 2018, das 2018 gehört zu haben, dass wir da 2019 nicht hingehen können.
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Lowlight 2018 hatte. Ich überleg die ganze Zeit, was mich besonders genervt hat letztes Jahr. Aber schwierig, ich komme nicht so richtig auf irgendeinen Zweig.
Aber es ist eigentlich seltsam, ne? Weil man eigentlich müsste man sich an die, oder die ist einfach vielleicht nicht, du hast einfach vielleicht kein Lowlight gehabt, vielleicht hast du einfach ein gutes Jahr gehabt. Kann ja auch sein.
Man verdrängt ja, die Sachen, die doof sind, verdrängt man ja auch eher. Also es ist ja so, wie wenn man in Urlaub fährt und dann so einen totalen Kackurlaub hat und dann kommt man zurück und 2 Wochen später denkt man, ich würde gerne wieder hin. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, so mit Stoke, falls ihr diese Sendung kennt.
Stoke!
Das war eine ganz gute Fun-Sport-Sendung.
Ja, schon ein, geil.
War eine ganz coole Fun-Sport-Show im DSF zur Jahrtausendwende. Und da sind wir im ersten Jahr, das muss 99 gewesen sein, waren wir einen Monat auf Hawaii, auf Maui. Ende des Jahres, Dezember.
Ganzen
irgendwie.
Monat, krass.
Und auch irgendwie Business hingeflogen und da eine Bude gehabt und also wirklich vom Feinsten alles. Aber wenn ich jetzt wirklich, also wenn ich in medias res gehe und mich ernsthaft daran erinnere und wirklich auch bewusst an die ganzen einzelnen Tage erinnere, die ich da war, dann habe ich mich mehr gelangweilt, als dass ich Spaß hatte. Was unter anderem auch daran liegt, dass ich ja gar nicht schwimmen kann und meine ganze Crew sind alle immer so surfen gegangen und so, weil wir hatten wahnsinnig viele Tage frei und die haben die meisten halt dazu genutzt, irgendwie ins Wasser zu gehen und zu surfen zu gehen und so weiter und so fort. Und das ist für mich halt einfach komplett flach gefallen. Und ich habe mich dann echt... Und Maui ist jetzt auch nicht so die Insel, auf der so super viel gebacken ist. Und dann habe ich mich manchmal zum Mall fahren lassen und habe mir dann irgendwie 3-4 Filme im Kino hintereinander angeguckt und da so ein bisschen abgehangen und so, weil ich ja auch keinen Führerschein hatte. Und dann ist natürlich, da gibt es doch nicht so wahnsinnig viele Busse oder Taxen oder sowas. Und deswegen war es eigentlich, eigentlich zu dem Zeitpunkt oder in dem Moment, wo ich da war, die meiste Zeit doch eher langweilig als irgendwie witzig oder aufregend oder so. Aber kurz, wirklich kurze Zeit, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich mich nur natürlich nur noch an die lustigen Momente und Tage und Abende erinnert und so. Und deswegen war das dann im Nachhinein natürlich eine der witzigsten und coolsten Trips, die ich jemals gemacht habe. Und so ist das, so funktioniert das Hirn, glaube ich, dass das einfach den Bullshit schneller ausblendet als die guten Zeiten.
Krass, dein Maui ist quasi wie jede Ex-Beziehung von mir, also in Retrospektive sozusagen. Also, bin auch irgendwie ein paar Mal ins Kino gegangen irgendwie, und aber war irgendwie auch langweilig, und das eine konnte ich nicht, das andere konnte ich dann auch nicht, und ja, und dann, aber im Nachhinein fand ich es dann über, weil hat man eine gute Erinnerung dann, eigentlich eine gute. Aber ich finde das total interessant, was du sagst, weil ich wollte auch gerade, bevor du die Anekdote erzählt hast, auf was anderes hinaus, dass ich, glaube ich, der Meinung bin. Also ich glaube, das ist echt ganz interessant zu sehen, weil was für ein verschiedenes Denken wir beide in dem Fall jetzt haben. Weil ich wäre eher der Meinung, dass man sich an die schlechten Sachen leichter erinnert, weil meistens passieren ja so richtig schlechte Sachen, es sei denn, man hat wirklich ein absolutes Kackjahr. So wie jetzt, wie bei mir jetzt dieser Vestibularausfall oder sowas, so richtig, oder weiß ich nicht, ein Todesfall oder jetzt um Gottes Willen, ne? Aber dann erinnert man sich ja daran, weil das meistens weniger ist, denke ich jetzt mal, in einem Jahr als so die ganzen Highlights, weiß ich nicht, irgendwie da einen Urlaub gemacht, hier und da mit der Freundin was Tolles erlebt oder mit der Frau, weißt du, denke ich, so war er, wäre jetzt eher meine Logik gewesen, aber ja, ein bisschen so, ist was von beiden, so ein bisschen, ne?
Ich glaube, so richtig einschneidend schlimme Erlebnisse, da klar erinnert man sich daran, also die, man vergisst ja nicht, wenn jemand stirbt zum Beispiel.
So, ja, aber das definiere ich ja als Lowlight.
Das stimmt, ist
ja
das war auch letztes Jahr.
Nur mal einen schlechten Tag oder einen schlechten Urlaub ist für mich kein Lowlight, das ist halt so, okay, es war halt irgendwie ein bisschen kacke kurz.
Ah ja, stimmt, letztes Jahr ist ja meine ganze Familie gestorben, stimmt. Ah, das hatte ich ganz vergessen, weil ich hatte ja irgendwie so einen guten Sommer.
Ja, aber das, Maui, sorry. Das ist nicht so schlimm wie die Onkels beim Werner Festival.
Nee, klar, also natürlich, so einschneidend schlimme Dinge, an die erinnert man sich auch, aber ja, also.
Jetzt, okay, warte mal, jetzt, wenn wir den Witz noch weiterführen, also wenn wir jetzt schon da drin sind, muss man doch einen draufsetzen. Geil wäre ja auch die Situation, so eine Gesprächssituation. Ja, ey, also bei mir ist wirklich die ganze Familie gestorben und so. Und dann aber sagst du so mit so relativ wenig Empathie, oh, ist auch schlimm, ey, aber ganz ehrlich, also bei mir war es schlimmer, ich war auf Maui einen Monat, ey, das war richtig schlimm. Ich hab sag mal, kannst du sowas sagen? Ach so, sorry, ich hab meistens gesagt, ohne Führerschein und ich kann nicht schwimmen. Deswegen war das echt furchtbar, also auch echt einschneidend so. Ja. Aber so wie du es erzählt hast, kriegt man, glaube ich, doch auch ein ganz gutes Bild darüber, dass es wirklich scheiße war. Ich meine, wahrscheinlich ist da auch nicht so viel los, aber das Wetter ist halt geil die ganze Zeit. Ich meine, das ist ja, muss ja irgendwie ein.
Ja, Ding Wetter sein, war okay. Also war, ich meine, Dezember, ne, ist da ja auch jetzt nicht immer nur Sonnenschein, sondern auch viel Regen und Wolken und so. Ja. Aber es ist ja, ich meine, es ist ja trotzdem ein wahnsinnig interessanter, lustiger, weirder Ort irgendwie. Ich habe dann auch, ich glaube, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen habe ich dann aus Langeweile den Führerschein da gemacht. und habe dann aber leider nicht mehr die Abschlussprüfung machen können, weil wir dann schon weggeflogen sind. Also ich hatte so eine Learner-Permit, habe ich dann, weil ich habe eine Theorie, ich habe mir ein Heft geholt, wo die ganzen Fragen drin stehen, und dann habe ich das mal durchgelesen, und das sind ja da, sind das ja auch Multiple-Choice-Fragen, aber da...
Can you drive? Yes.
Genau, und da ist aber immer nur eine Antwort richtig. Also hier sind es ja manchmal zwei oder drei, aber da ist immer nur garantiert eine Antwort richtig, und da sind ja wirklich so Fragen wie, du siehst ja dieses Einbahnstraßenschild, in dem ja auch, wo ja in dem weißen Balken auch drin steht, do not enter, und dann ist die Frage, was bedeutet dieses Schild? Und so, das sind so die Fragen, die man da so für einen Führerschein beantworten muss. Und ich saß dann an dieser Führerscheinstelle, und neben mir saß ein Typ, der war die ganze Zeit so, der hat so richtig hart mit diesem Bogen gekämpft, und ich bin einfach rein und hab so in fünf Minuten einfach angekreuzt und hab den abgegeben, die so, okay, Sir, here is your driver, here is your learner permit und so, hat die noch ein Foto von mir gemacht und mir dann meinen Ausweis gegeben, wenn der Typ da immer noch saß und stöhnend über diesen Bogen ging irgendwie. Also es war echt eine interessante Erfahrung.
Wer hätte denken können, dass dieser Mann später mal US-Präsident wird, ne? Das ist genau. Natürlich auch so ein Ding.
Hättest du da wahrscheinlich ahnen können.
Herrlich, du, herrlich.
Nils, du als ehemaliger oder immer noch Experte, wann ist denn ein Sport, ein Fun-Sport, habe ich mich schon öfters mal gefragt.
Wenn auf der Veranstaltung Crossover gespielt wird.
Sehr gut. Blink 182 oder sowas.
Ja,
wenn das irgendwo auch nur leise im Hintergrund zu hören ist, also auch bei Skispringen, wenn man das einfach jetzt mal abspielen würde, dann ist es sofort auch, da hatten die schon recht, das ist dann eine Funsportveranstaltung.
Na, oder Ageblocks. Oh.
Nee, pass auf, sobald Ageblocks läuft bei der Vier-Schanzentournee, dann machen die auch, wenn die abspringen, dann so 180s und sowas. Das ist so ein ganz langsam, übelst langen 180s, aber nur einmal gedreht so die Hälfte. Und landen dann so rückwärts mit Telemark. Cool.
Apropos, ich war ja bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen beim Neujahrsspringen, weil ich dachte, das wollte ich mir mal schon mal anschauen da.
Wusste ich, Überleitung habe ich mit Absicht gemacht, wusste ich.
Ah, sehr gut, danke. Und er wurde leider absolut kein Crossover gespielt. Das Gegenteil war leider der Fall. Ich dachte mir so, naja, ist ganz interessant. So ist ja schon irgendwie ein spannender Sport, weil die so mental krass sein müssen. Es sieht einfach auch verrückt aus, wenn halt so Leute 130 Meter in den Berg runtergesprungen kommen. Das sieht halt schon immer so ein bisschen krass aus. Und aber dann kam ich da an, habe mich da hingesetzt und dann ist das halt einfach nur so eine Schlagerparty die ganze Zeit. Ne? Das also richtig, richtig mies. Und dann so auch, dann ist immer so die ganze Zeit Stille und dann immer so kurz bevor ein Deutscher springt, haben die dann immer so Safri-Duo angemacht, diesen Trommelsong. Und dann haben alle sofort ihre...
Klar.
Was war das? Das war nicht Safri-Duo.
Das war doch die Safri-Duo, genau. Das ist doch, wo die dann so trommeln und dann kommt das,
ja,
das
ja, okay,
ist
City. Ja, okay,
okay,
ja.
Sorry, okay. Hm.
Ja. Und dann haben alle sofort ihre Fähnchen geschwenkt, die man vorher so bekommen hat von Audi oder so. Da stand auf der einen Seite Audi drauf, auf der anderen Seite war die Deutschlandfahne drauf. Habe ich gesagt, perfekte Werbeidee. Und dann haben alle mal die Fähnchen geschwenkt, dann ist der Deutsche gesprungen und dann war wieder Ruhe. Und dann haben die aber auch für andere Länder das gehabt, für zum Beispiel, wenn Norweger kamen, dann haben die immer so das Intro von Vicky und die starken Männer gespielt und so. Das war so richtig bizarr. Das war einfach nur so eine Schlagerparty halt dort.
Aber haben die nicht immer so Kuhglocken oder so? Hört man doch immer so in der Luft, wenn die so fliegen, da kommt immer so ein Kuhglockengeräusch oder was ist das?
Ja, gab's nicht so viele, ehrlich gesagt. Nee, Kuhglocken gar nicht. Mehr so diese Tröten, die man auch mal hört.
Aber ich habe das bei dir gesehen in der Instagram-Story, du hast einen so ein Boomerang gemacht mit dem Flug. Und da habe ich mir schon so gedacht, das ist schon. Also ich bin jetzt auch kein Skispringen-Fan, meine Schwester hat mich neulich versucht davon zu überzeugen, weil sie meint, das ist voll entspannt und eigentlich total interessant mit dem Wind und so, da sind viele so Kleinigkeiten, die es halt so zum Zugucken so ganz, so ein bisschen wie Darts, so zum, weißt du, so was Entspannendes hat. Und dann habe ich es bei dir gesehen, habe ich schon kurz gedacht, ey, das ist schon auch einfach fucking krass, ne? Also wenn man aus dem Winkel das mal so sieht, wenn da wie weit die eigentlich so fliegen,
ja.
Fand ich schon krass, aber ich kann dem auch nicht wirklich viel abgewinnen irgendwie, ich weiß auch nicht, die springen halt, mein Gott.
Ja, man muss halt für irgendjemanden sein, dann geht's irgendwann. Man muss sich das einfach einreden, dass man jetzt für irgendjemanden ist und dann ist ja jeder Sport irgendwie interessant.
Aber wie wirkt das denn vor Ort? Wie hat das denn für dich gewirkt, diese Entfernung? Ist es dann, manchmal ist ja so im Fernsehen sehen Sachen einfach ganz anders von den Dimensionen aus, als wenn man mal da ist. Ist es dann schon auch, wenn man vor Ort ist, voll beeindruckend oder ist es eher so, dass man so denkt, es ist ja gar nicht so weit, wie viel die fliegen?
Nee, also es ist auf jeden Fall natürlich schon krass vor Ort, wenn halt dann der 30. runtergesprungen ist und die immer nur so Abstände von 5 Metern haben oder sowas, dann denkt man so, ja, okay, also es sieht natürlich im Fernsehen schon besser aus, aber es sieht trotzdem noch krass aus. Ich stelle mir es nur noch verrückter vor, wenn man dann dieses das Skifliegen sich mal anschaut, weil da springen ja noch weiter, da ist ja der Weltrekord bei 250 Metern. Und da habe ich vorhin noch, weil ich habe mich vorhin noch gefragt, ab wann Ski fliegen ist, ich glaube ab 140 Metern oder so, 145 Metern. Und da sind die halt 8 Sekunden in der Luft und das finde ich so verrückt, weil die dann halt irgendwie einfach so ewig in der Luft sind. Da stand auch, dass das sehr viel mit deinem Kopf irgendwie macht und so und das ist echt, also wirklich verrückt.
Krass, das wusste ich überhaupt tatsächlich auch wieder was. Wusste ich nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich dachte, das wäre einfach ein anderes Wort fürs gleiche Ding.
Aber
250 Meter ist krass.
Aber das ist doch so dieses so Vierschanzentournee, das ist doch so ein bisschen Après-Skiig von der Stimmung
her.
Ja,
total, ja, total. Das hatte ich sehr unterschätzt, bevor ich dahin bin. Das habe ich vollkommen ausgeblendet, aber es ist absolut so, ja.
Aber das müsste dir doch total gefallen. weil du stehst doch auf diesen Mallorca-Sound. Und das,
ja.
Da müsste doch eigentlich das Herrenherzchen aufgehen.
Ja, aber das war alles sehr hinterher. Das war in den Jahren sehr hinterher, was da alles kam. Da bin ich gefallen.
Verstehe.
Es kam auch nur so Andreas Gabellier und so. Das ist so. Also ich habe gemerkt, hey, nichts gegen nichts für mich. Aber so Sommer, Sonne wäre mir eher was. Aber Winter ist nicht so musikmäßig.
Hat Ingo ohne Flamingo eigentlich auch Après-Ski-Versionen seiner Songs gemacht?
Ich hoffe es. Ich bin jetzt auch nochmal bei meiner nächsten Wintersportstation beim Biathlon in Oberhof. Ich glaube, da ist eine ähnliche Stimmung. Ich bin gespannt, ob da dann ein bisschen mehr coolere Musik gespielt wird.
Da sind aber auf jeden Fall Kuhglocken. Da bin ich mir sicher. Das hört man immer. Das hört man doch immer am Rand. Und da hört immer ein Trainer so. Das hört man dann immer so, während die an der einen Stelle vorbeikommen, wo der Trainer, wo ich aber auch immer denke so, come on, Trainer, was ist das denn für ein Trainer? Das kann ich auch machen irgendwie in der Session. Ja, schneller jetzt. Du musst schneller dich bewegen. Alles klar. Ja, wahrscheinlich ist da mehr dahinter. Aber hey, weiß ich ja nicht.
Wahrscheinlich. Ja, oder was? Geil wäre, wenn du einfach gar nicht, wenn das das Einzige wäre, was der macht.
Ja. Und dann wirklich auch im Interview so, ja, und ja, wir sehen sie immer am Spielfeld dran, sie sind ja immer total aufgebracht und peitschen nochmal ihre Susi an nochmal. Aber das ist ja nicht alles, was sie machen. Was machen sie? Also wie sieht der Trainingsplan aus? Wann sieht's da? No, das ist das Einzige, was ich mache. Ich krieg 40 Euro und dann soll ich da an den Rand und dann sage ich da, dass die schneller machen soll. Dann dreh ich den Arsch und dann geht's weiter.
Ja, dann sagt er auch so Sachen wie, ja, also wir haben heute mal eine neue Strategie ausprobiert. Ich habe ein paar neue Sätze gebraucht. Das hat meine Fahrer überrascht, aber das motiviert sie zur Höchstleistung.
Das ist gut. Und dann auch so eine ganze Doku über den, wie der diese Sätze dann so erarbeitet mit so einem Team von so anderen.
Mit so einem psychologischen Institut zusammen und so.
Genau.
Die dann so im Labor die Sätze testen.
Genau, im Sommerlager. Weißt du, auf diesen, und dann haben die so Fake, so Studenten, die einfach dann für die halt so an denen vorbeilaufen. Und dann sind die so, ja, komm, auf wie geht's. Nein, was, auf, geht's auf. Ach, sorry, nochmal von vorne. Und versuchen die es nochmal.
Ich habe vorhin auch gelesen, als ich den Artikel, also den Wikipedia-Artikel über Skifliegen gelesen habe, weil das auch ganz schwierig zu trainieren ist, weil der Kopf halt so krass gefördert ist, weil die ja auch so schnell dann dieser Rampe runterfahren. Und dann hat irgendwie der deutsche Trainer in den 90ern, der stand dann so als Beispiel, der hat dann mit denen trainiert, dass sie erst Fußball spielen gegeneinander und dann gegeneinander Kart fahren müssen, sofort danach. Das fand ich witzig. Das überrascht den Kopf. Die Vorstellung von den Süß, wie sie total abgehetzt Fußball spielen und dann sofort Kart fahren jetzt. Eigentlich ein geiler Nachmittag, so.
Stimmt.
Voll. Ah, oh, das mit dem Anfeuern-Ding, das finde ich super, ey. Das wäre auch echt ein guter Sketch. Das ist so richtig doof. So eine, auch so, dass die so eine, wie beim DFB, bei so Schiri- oder Trainerschulungen, dann da treffen die sich von allen, so alle Trainer von den verschiedenen Biathleten so und haben dann so ein kleines Meeting und so und dann tauschen die sich so auch so, wie die das so machen und so. Das ist echt super.
Auf wie geht sie?
Ja, und das sage ich dann immer dreimal laut und dann geht es zwei Zehntel schneller, gell?
Na, ich bin ja eher so ein Fan von auf geht's, los geht's, sauber jetzt!
Und da habe ich ja schon immer zwei, drei Zehntel rausgeholt, ja? Das ist einfach.
Ich fange jetzt wieder an, diesen Winter Skier zu fahren, also Langlaufskier. Ich habe mir jetzt auch schon welche besorgt und so. Und könntet ihr da mich dann vielleicht auch anfeuern, wenn es soweit ist? Also ich weiß unbedingt. Nicht, vielleicht in vier Jahren dann zur Olympiade halt, ne? Oder sowas.
Klar,
ich weiß nicht, ob ich da dann...
Wenn du durch die Loipe donnerst, Herm, sind wir da.
Das wäre so lustig, wenn ihr beide
das
da steht.
Das wäre auch ein guter Nickname für dich, Loipendonner.
wenn ihr da steht, eigentlich ein besserer Name für dich, ne? Aber naja. Wenn ihr da beide so steht in diesen krassen Thermoanzügen,
ja.
Rennt ihr so hinter mir her mit diesem lustigen Geräusch, was die Beine dann so machen, wenn die so scheuern.
Ja. Und das ist noch geiler für mich vorstellen, das ist jetzt auch so in ein paar, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren erst so und Nils und ich sind beide echt so, also deutlich sichtbar, so leichten Übergewicht so ein bisschen. Wir sind so ein bisschen auch so dick und dann rennen wir immer so ein bisschen mit unseren Schneeanzügen, so wie so Michelin-Männer da hinterher, so, ey, auf wie geht's? Loipendonner, zeig's ihnen!
Mit so einem Schnapsfass um den Hals und noch eine Kuhglocke, damit die
aber
auch ordentlich
Aber bei dir wäre natürlich auch, also dich sehe ich natürlich, wenn du da wirklich, also bei dir ist ja klar, wenn du jetzt anfängst, ich meine, Ziel ist natürlich dann Olympia in...
Klar, klar.
Also du hast ja natürlich, also du hast einfach Ansprüche, ne? Also für dich gibt's ja keine halben Sachen, das weiß man ja. Und worauf ich mich am meisten freue, dann bei den Olympischen Spielen in 8 Sommerjahren, ein bisschen musst du ja so ein bisschen noch hintrainieren, ne? Grundlage aufbauen und so. Ist da natürlich dann deine Trikotauswahl, weil Herm stelle ich mir halt vor, alle anderen kommen ganz normal in diesen normalen so Biathlon-Klamotten, aber Herm hat so wie bei den Dartspielern so ein Hermelizer hinten drauf oder sowas oder keine Ahnung.
Der Loipendonner Flammen sein, muss auf jeden Fall Flammen sein.
Flammen und so und der Loipendonner und hat auch so eine geile italienische Sonnenbrille und sowas, so eine gespiegelte und sowas, ja, ist der Hammer.
Ach, das wäre toll. Da bin ich dann auch 40, das ist das beste Alter, um bei Olympia durchzustarten.
Ja. Absolut. Und vielleicht auch mit kurzen Hosen. Du bist der Einzige, der so kurzen Hosen und so Fußballstutzen einfach anhat. Du bist ein bisschen crazy. So.
Und Knieschoner. Ach, das wäre toll. Alles gebraucht gekauft. Schön.
Was glaubt ihr, wie alt der älteste Olympiateilnehmer, also Winterolympiadenteilnehmer, das frage ich mich gerade, weil es gibt ja schon ein paar Sportarten.
Gerade also Wintersport Curling und sowas, ne? Da kannst du ja auch Alter, ne?
Ja. 40 wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich denke 40, ja, vielleicht über 40, einen über 40-jährigen Curler gab es bestimmt.
Ja, klar.
Über 50 würde ich sogar sagen. Von so einer kleinen Nation auch und so. Ich google das mal kurz.
Alles klar.
Ich sag 55.
Ich sag 46 maximal.
Ja, würde ich. Ich sag, dann sag ich 47.
Ältester Teilnehmer Winter Olympische Winterspiele. So. Ältester
Recherche Herr. Mhm.
Sportschau.de. Okay, Moment. Mhm.
Wir warten gespannt, was da jetzt kommt.
Er ist adelig und Designer. Er ist Fotograf und Sänger. Und er ist olympischer Athlet. Hubertus von Hohenlohe ist seit 1984 bei Olympischen Spielen dabei und arbeitet daran, auch in Peking für Mexiko zu starten. Dann im Alter von 63.
Hui. Aber dann, aber jetzt quasi.
Er hat jetzt auch in Pyeongchang war er auch dabei.
Der klingt ja geil. Das klingt wie so ein Harald Glöckner oder sowas.
Was? Hubertus von Hohenlohe. Auch bekannt als der Skiprinz. Der nimmt meine ganzen Spitznamen schon weg.
Warte, wir waren jetzt gerade quasi alle live dabei, wie Herm quasi so ein solches Wissen, was er immer wieder hat, quasi aneignet.
Normalerweise bin ich jetzt vor allem noch 3 Stunden lang in dieser Schlange, die sich dann daraus ergibt, wo man sich so durch Wikipedia-Artikel klickt.
Ja, aber es ist mal schön, einfach mal auch zum ersten Mal in über drei Jahren Gäste waren jetzt, da waren wir alle mal live dabei. So entstehen diese Fun Facts, die Herm gerne mal hat.
Aber ja. Guck davor der Rekord, der Altersrekord war 1924, war ein Curler im Alter von 58 Jahren. Also hätte quasi, glaube ich, Nils gewonnen.
Okay, aber du warst noch näher dran. Du hast auch mit 50 irgendwas gesagt.
Herm hätte 55.
Gewonnen. Ja, da hast du doch gewonnen.
Also ich dachte, Nils hat 57 gesagt.
Nee, der hat 47 gesagt. Hat sich nicht getraut, hat 46 gesehen und hat 1 drüber gemacht. Das ist so ein taktisches Ding gemacht.
Ja. Das habe ich im BWL-Studium gelernt.
Ja, das muss auch sein. Hey, no risk, no fun und natürlich, es geht auch ums Gewinnen.
Taktisch wetten, damit kann man im Casino reich werden. Könnt jetzt alle auch den Online-Kurs bei mir buchen. Taktisch wetten im Casino. So ein bisschen, ich bringe so ein bisschen bei, wie man das so lernt, den Croupier zu lesen.
Ich muss mich kurz korrigieren. Hubertus von Hohenlohe.
Lügenherm.
Ist während der Qualifikation hat er sich verletzt und konnte deshalb leider nicht teilnehmen. Will aber in 4 Jahren dann wieder teilnehmen. Okay. Also ist der Rekord noch von 1924 mit 58 Jahren.
Hat er sich wahrscheinlich so extra verletzt, so damit er, weil er gedacht hat, naja. Hat so während der Quali gemerkt, boah, scheiße, ey, das ist echt super anstrengend, dieser Quatsch hier. Und dann hat er sich so hinfallen lassen. Aua, aua, aua.
Heißt der Hohenlohl?
Ja, Hohenlohl. Nee, Hohenlohl. Aber Hohenlohl wäre auch geil. Hohenlohl-Rekord.
Ja. Lell. Naja.
Ich habe heute so ein Video gesehen, auch von der Sportschau, weil da habe ich mich auch gefragt, was macht eigentlich, Funaki hieß der früher beim Skispringen, der war immer sehr gut, der hat immer den Fauststil beherrscht. Und dann habe ich so ein Video von dem gefunden, wie Gerd Rubenbauer interviewt und fragt, ob denn wirklich sein Erfolgsgeheimnis wäre, dass er Kettenraucher ist. Und dann wird das alles auf Japanisch übersetzt und dann sagt er, nee, also ich rauche nicht, aber ich trinke ganz gerne mal ein. Und dann ist das Interview vorbei. Das fand ich schön. Das war noch guter Sportjournalismus in den 90ern.
Ja, das mit dem Übersetzen, ne? Also da freue ich mich auch drauf, wenn das endlich vorbei ist sozusagen. Also wenn wir endlich quasi so weit sind, dass auch die Fernsehmacher und, weil es wird ja heutzutage, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen und so, wird er immer übersetzt nochmal, ne? Obwohl man ja denkt, komm, wir können alle Englisch, aber, und deswegen, das sage ich dazu, weil das wäre ja sonst arrogant anzunehmen, alle können Englisch, weil es ist halt noch nicht so und deswegen ist es auch okay, aber ich glaube, die nachwachsende Generation gerade, ich glaube, sagen wir mal, es stirbt aus, dass man kein Englisch versteht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu gewagt ist, die These, aber es ist so ungefähr meine Wahrnehmung. Und ich hoffe, dass es bald kommt, dass wir das eben nicht mehr haben, weil gerade bei so, manchmal gibt's sogar tatsächlich gar nicht so schlechte Interviews. Ich würde jetzt sogar wirklich mal sowas wie Lanz sagen oder sowas. Es wird einfach kaputt gemacht durch dieses Knopf im Ohr-Ding. Weißt du, da denke ich mal jedes Mal, Alter, können wir es nicht einfach ausmachen? Man weiß doch, was der sagt. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie, es wird jetzt noch eine Weile so gehen, glaube ich, ne?
Ja, aber ja, dass jetzt die Lanz-Interviews besser würden, wenn man die Simultanübersetzung weglässt.
Ich wusste, dass das kommt. Ich hab ja auch extra gesagt, ey, und selbst bei Lanz. Aber ich weiß nicht, also irgendwie, keine Ahnung, gerade bei Sportler-Interviews oder sowas, ja, super oft, dann wiederholt er das entweder nochmal danach oder, und die sind so awkward daneben. Ich habe ja Darts-WM ganz viel geguckt jetzt gerade. Und dann stehen die einfach awkward daneben, während er halt quasi nochmal für uns alle das nochmal zusammenfasst. Und ich immer denke, oh, das ist einfach so unangenehm, wäre das jetzt da zu stehen, während der so jemand das so rein übersetzt. Ich denke immer so, mach doch einfach Englisch und gut ist, aber naja. Das ist vielleicht eine arrogante Haltung. Also ich kann schon verstehen, warum Leute sagen, ja, aber kann nicht jeder so gut Englisch wie du und das ist auch okay. Aber ich glaube, in ein paar Jahren, sagen wir mal in 10 Jahren oder so, werden, glaube ich, alle einfach irgendwie Englisch können.
Nee, leider nicht.
Glaubst du nicht?
Ich wünschte auch, es wäre so, macht auch vieles einfach. Ich fand das zum Beispiel ganz interessant im dänischen Fernsehen, wie die das da machen. Da gibt's halt einfach mal zwei Tonspuren und dann ist gut. Aber das macht natürlich bei Interviews keinen Sinn, klar, aber nee. Also ich habe heute zum Beispiel so Kommentare unter Videos von Capital Bra gelesen und ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass alle Englisch können. Weil manchmal alle richtig Deutsch können.
Bratant!
Ich hab heute Morgen im Frühstücksfernsehen, heute war, glaube ich, wieder ZDF-Frühstücksfernsehen dran, da gibt's so einen Moderator, der ist so schlimm, weil der erstmal...
Ich weiß, welchen du meinst, der Blonde, ne?
Nee, nicht der Blonde, dieser Dunkelhaarige.
Mitri Sirin.
Genau, mit so einem ganz, genau, der, mit einem großen Kopf, der...
Warte, ich google, sag mir nur kurz, ich will den nebenher googeln, ich will wissen, welche das... Wie heißt der mal, wie?
Mitri Sirin. Da war doch heute auch eine Premiere von der neuen Moderatorin, glaube ich.
Okay, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, mach aber weiter. Ich wollte nur kurz wissen, wie der...
Was der zum Beispiel nicht aushalten kann, ist, dass jemand anders außer ihm das letzte Wort hat. Es gibt ja immer diese Doppelmoderation, bevor es in die Tagesschau geht oder so. Und dann sagt oft die Frau, die dann neben ihm steht, sagt dann und moderiert das dann noch so ab. Und dann sagt er noch schnell was hinterher, obwohl es nichts mehr zu sagen gibt. Also er sagt dann auch etwas völlig Nichtiges noch, nur damit er das letzte Wort gehabt hat, irgendwie so. Und wir sehen uns gleich wieder oder so. Und ja, wissen wir ja, die geht ja jetzt nur 4 Minuten, die Tagesschau, und dann geht die Sendung ja weiter. Und so solche Sachen macht er immer. Und dann hat er heute ein Interview geführt, wo du so richtig gemerkt hast, der hat sich nicht vorbereitet, der hatte da auch keinen Bock drauf, den hat das auch nicht interessiert. Und das sind ja Interviews, da sind wir ja alle schon mal durchgegangen, die haben wir alle schon mal geführt. Wenn man so spontan auch irgendein Interview vorgesetzt bekommen hat oder so, laviert man sich dann immer so dadurch mit so ein paar Stani-Fragen oder versucht so aus dem Gespräch heraus Fragen zu generieren, die dann irgendwie was Interessantes ergeben können. Und der hat das wirklich geschafft, dieses ganze Interview mit so zwei Schauspielern von dem Film Kalte Füße oder so, der hat das geschafft, mit denen ein Interview zu führen, in dem ihn nichts interessiert hat und er auch nichts gefragt hat. Er hat die wirklich so Sachen gefragt wie, sie sind ja heute früh aufgestanden, um hier zu sein beim Film, da muss man auch manchmal früh aufstehen, oder? Und ich sitze und denke, was ist denn das für eine Frage? Das ist eine totale Null-Bullshit-Frage. Und die so, ja, da musste man schon mal früh aufstehen. Mhm. Und da musste man früh die Maske, ja. Mhm. Und so, er hat nur solche Fragen gestellt, wo du richtig gemerkt hast, der wusste nicht, um was es geht und hatte irgendwie seine Notizen irgendwie nicht mehr lesen können oder was auch immer. Es war wirklich ein Totalausfall. Es war so schlimm. Es hat mir wirklich in der Seele wehgetan, dieses Interview. Das war echt Hammer.
Aber hat er wenigstens das gelassen mit, also ich habe keine Ahnung, was ihr macht, erzählt doch mal, was ihr so macht.
Nee, das hat er gelassen, aber er hat wirklich so Sachen gesagt. Ja, ihr habt ja mit der, man muss wirklich schon sagen, Schauspiellegende Heiner Lauterbach gedreht. Wie war das mit dem? Als wenn das jetzt so der Typ, mit dem noch nie einer gesprochen hat und so, also keiner wüsste, wie der wirklich ist. Und da musst du jede dritte Zeitung aufschlagen, um zu wissen, wie Heiner Lauterbach wirklich ist. Und lauter so Sachen. Das war echt Wahnsinn. Wahnsinn.
Ich liege manchmal an meinem Bett abends und frage mich einfach, wo gerade Heiner Lauterbach ist. Einfach so ein Ding, was mir manchmal passiert.
Das Handwerk. Geht ihm genauso. Er liegt auch manchmal nachts im Bett und fragt sich, wo er ist. Wo?
Das ist eine Schauspielagende. Wie viel Nazis hat er schon gespielt bei amerikanischen Filmen?
Ich weiß nicht. Gar keine, glaube ich. Heiner hat immer nur deutsche Filme gemacht.
Der hat, glaube ich, auch schon einen Nazi gespielt. War der nicht bei Operation Valkyrie auch dabei irgendwo?
Nee, ich glaube nicht. Heiner Lauterbach? Nee. Der hat, glaube ich, echt nicht groß in international. Ich glaube, die internationalste Produktion, die der gemacht hat, war Eurocops. Das war mal in den 90ern so eine Krimiserie.
Klingt schon geil.
Eurocops mit so einem Roboter-Cop.
Leider nicht.
Ich wollte mich jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht so lustig machen, weil ich finde den jetzt so einen schlechten Schauspieler nicht. Ne?
Ist er auch nicht. Ist der ja
meinte,
gar nicht.
Ihr habt schon gecheckt, wie ich es meine, weil ja die meisten, wenn sie überhaupt mal erfolgreich werden, international ja halt einfach Nazis spielen, wenn sie deutsche Schauspieler sind.
Wobei ja Daniel Brühl gerade einen ganz guten Run hat irgendwie. Der hat bei Avengers mitgespielt, dann jetzt genau. Dann hat er jetzt diese Serie gemacht.
Wie hieß die nochmal mit dem Mord, wo er so einen Mord aufgehört? Genau. Haben wir auch besprochen gehabt. Ja, ich weiß gerade nicht mehr. Ist ganz gut gewesen.
Genau. Und jetzt spielt er jetzt gibt's einen neuen Kingsman-Film, der so eine Art Prequel ist, der so zeigt, wie die Kingsmen in den 20er Jahren, ich glaube, gegründet wurden oder so. Und da spielt er die Hauptrolle. Also schon ganz gut dabei.
Ich hatte mit Daniel Brühl auch ganz geil vor ein paar Monaten so ein Erlebnis. Das war auch ganz witzig, weil ich war mit einem Kumpel essen in Berlin, in so einem irgendwie angesagten Italiener, will ich jetzt nicht leugnen. Ja, es war schon so ein bisschen so ein Sex in the City-mäßiges Essen, so, ja, wir gehen mal in den coolen Laden in der Stadt und gönnen uns irgendwie so eine Trüffelpasta oder was weiß ich. Es war im Sommer, wir saßen draußen und am Nebentisch direkt, also wirklich so 2 Meter entfernt, war halt Daniel Brühl mit irgendwie zwei Freunden oder sowas. Und das Ding ist ja, wenn man ja irgendwie Promis sieht oder so, bin ich ja der großen Meinung und der große Verfechter, also auf keinen Fall einfach ansprechen. Einfach, weil das ist unangenehm für alle und es ist auch unhöflich, finde ich, gerade in einem Essenssetting oder sowas. Einfach sich ganz normal verhalten, dann fühlen sich, glaube ich, alle einfach am wohlsten so. Aber natürlich bin ich ja auch nur ein Mensch und da weiß ich halt, da ist halt Daniel Brühl so, ne? Der ist halt schon so bekannt. Aber jetzt kommt's. Ich ahne schon, was Nils sagen will. So, komm, lass es raus.
Nee, ich freue mich, wenn du dir sagst, oh, da ist jemand, ich muss mich jetzt normal verhalten, dann wissen wir alle, wie du dich verhältst.
Ja, was? Aber ich weiß doch, ich habe da noch gar nicht erzählt, wie ich mich verhalte.
Ja, ja, das stimmt, aber wir ahnen bereits.
Nee, da kann ich jetzt schon spoilern, da kommt nichts, es kommt nichts Unangenehmes. Ich habe es komplett bis zum Schluss nichts, keine Aktion gebracht.
Ja, okay.
Aber es war halt, ich hatte nur einen Gedanken dran, weil das war nämlich so, dass ich Daniel Brühl vor 100 Jahren, keine Ahnung, Ewigkeit, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Nils, es gab mal das Werk in Berlin. Kennst du das, wo man früher immer so seine, die waren ungefähr, wie war an MTV irgendwie zuständig, da irgendwie die Senderabwicklung irgendwie so ein Bereich davon, so die Tapes haben die, glaube ich, irgendwie gemacht, irgendwas war da, das Werk war immer quasi eins von den, da gab es ein paar so Zuliefer, sag ich mal, Firmen oder was auch immer, oder Agenturen, die halt in dem ganzen Konglomerat von MTV und Viva jedenfalls sozusagen da mit drin waren. Und da war auch unter anderem das Werk. Und das war immer so, dass die jedes Jahr die legendärste Weihnachtsfeier immer gemacht haben. Das hat man immer damals so gesagt. Ja, ich war da auch relativ jung. Deswegen frage ich, kennen vielleicht noch einen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Jedenfalls, ich da so erstes Jahr Praktikum bei MTV, erste Weihnachtsfeier direkt, und dann war das in diesem Werk. Und alle haben mir schon erzählt, das ist immer die geilste Party, da kommen alle, das ist wirklich so, das ist so auch so nur firmenintern und oder quasi nur so branchenintern und da kommen alle, bla bla. Und auf dieser Party war Daniel Brühl. Und das war aber noch zu Zeiten von so maximal Goodbye Lenin oder sowas. Ja. Ne? Aber schon auf jeden Fall ein bekannter ein Promi, aber halt jetzt nicht so Hollywood-Level-Promi. So.
Ja.
Und ich habe auf dieser Party zusammen mit Daniel Brühl gesoffen. Also ich habe, glaube ich, mindestens irgendwie 2 Bier mit dem zusammen getrunken. Und wir haben uns irgendwie auch unterhalten auf der Tanzfläche und bla bla bla. Aber nur so ganz oberflächliches Smalltalk und dann war's das auch. So, und mein Gedanke war natürlich an dem Laden so, jetzt habe ich ja den perfekten Icebreaker und deswegen sage ich, ich habe es zum Glück nicht gemacht, weil das wäre, glaube ich, das Unangenehmste ever gewesen. Hey Daniel, weißt du noch bei den Werkpartys, ich, dieser eine random Praktikant, mit dem du 2 Bier getrunken hast, weißt du noch? Aber, und warum ich das erzähle alles, ist, es gab einen kleinen kurzen Augenkontakt und ich meine wirklich in seinen Augen ein kleines Wiedererkennen erkannt zu haben. Ja, das so war das. Mit diesem Blick habe ich gesehen und es hätte ein guter Abend werden können, aber ich war ja dann professionell und hab dann kurz mit der Hand so rübergetan, so abgetan. Nee, komm, das komm, mach mal. Nerv mal nicht.
Meinst du, Daniel Brühl hat sich kurz hier eingeschaltet mit so einem Plugin und hat versucht, das abzubrechen, das, was du erzählst? Weil du damit du nichts Falsches erzählst? Weil ihr eigentlich im Streit auseinandergegangen seid?
Ach du, Herr, weißt du, wenn man erstmal auf dem Level Promi ist, wie wir beide, ja, Daniel, klar, und ich halt sind, ne? Also dann hat man einfach so bestimmte Rules einfach, weißt du, das Hollywood Rules.
Der ist ja wahnsinnig nett, Daniel Brühl. Der ist so krass freundlich. Ich kenne den auch so ein bisschen. Ich habe den in Köln öfter getroffen. Der kommt ja eigentlich aus Köln. Und meine damalige Freundin hat ja dann auch einen Kinofilm mit dem gemacht. Und dann war ich auch immer da am Set und habe den da auch immer irgendwie erlebt und so. Und ich mochte den immer sehr gerne. Ist auch jedes Mal, wenn ich den jetzt heute noch sehe, ist der immer sehr herzlich und immer so, ey, freut sich, mich zu sehen und so, ey, Nils, alles klar und so. Also der ist echt ein sehr, sehr freundlicher Dude. Aber der lacht komisch. Echt ein komisches Lachen. Nee, der hat immer so ein, nee, das nicht. Aber der hat immer so ein Lachen, als wenn man ihn zwingen würde zu lachen. Das finde ich immer ganz interessant. Kann ich irgendwie nicht anders erklären, aber es hat tatsächlich auch keinen Einfluss auf seinen Charakter, aber es ist immer ein bisschen irritierend.
Vielleicht ist das aber sein, ich meine, darfst du ja nicht vergessen, er ist Schauspieler und das ist ja auch ein guter.
Das
Vielleicht
stimmt.
Ist es sein Leben lang schon antrainiert, weil er wusste, ich will keine Komödien machen. Ich habe Bock auf Karriere, aber ich will, dass immer, wenn Leute mich casten, immer dran denken, nee, was Witziges können wir denen nicht geben, der hat eine komische Lache. Aber lass ihn mal hier so mit Tarantino, das wird, glaube ich, gut, was Ernstes. Und das, dann, weißt du, so.
Also keine Komödien hat ja dann wirklich super geklappt, wenn man sich gut bei Lenin und sowas alles anguckt. Da ist er dann gut drum rumgekommen.
Ja, das ist ja im weitesten Sinne Satire, würde ich jetzt mal sagen.
Ah, verstehe. Aber ist Satire nicht ein Subgenre der Komödie?
Ich würde ja gerne weitergehen zum nächsten Thema.
Ich habe gerade nochmal überlegt, das Unangenehmste finde ich, da muss ich gerade noch länger, als du meinst, so wie man so mit Prominenten umgeht, wenn man die irgendwo sieht oder sowas. Das Unangenehmste finde ich mal, wenn Leute dann so hingehen und so offensichtlich sehr prominenten Menschen gehen und sagen, bist du irgendwie bekannt oder so? Und das finde ich immer sehr unangenehm. Also wenn ja. die so tun, als wären die so gar nicht bekannt und so.
Das stimmt. Das ist unangenehm. Ja, genauso wie Leute, die an denen man vorbeigeht und die erkennen einen und dann 5 Meter später rufen die dich. Das passiert tatsächlich sehr oft. Also mir ist das früher, heute natürlich nicht mehr, aber früher zu Hochzeiten ist mir das auch relativ oft passiert, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin. Und ich habe jedes Mal gedacht, Leute, ihr könnt mich doch ansprechen, ist doch alles nicht so wild, aber ihr glaubt doch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie umdrehe und euch hinterherlaufe, weil ihr meinen Namen ruft. Das war immer so ein bisschen seltsam.
Ja gut, aber Nils, also Maui ist schon auch klein und wenn man da als Tourist einfach mal ist, dann kann man schon auch mal ein Auge zudrücken.
Absolut. Naja, ich bin denn dann auch meistens, da kann man ja nur im Kreis laufen, ich bin denen ja dann direkt wieder begegnet. Deswegen war's dann okay.
Ja, ich hatte ja Weihnachten wieder den Fall, also wir haben ja diesen Mini-Promi-Status, würde ich jetzt mal sagen, so ganz, ganz klein, aber man wird ja doch auch hin und wieder erkannt und so. Und was ich am unangenehmsten fand, also jetzt so im Vergleich, also so zu dem, was Herm gerade meinte, was ich am unangenehmsten fand, ist immer, wenn dann Leute quasi fragen, warum ich denn berühmt bin, was ich mache. Das ist für mich die Schlimmste. Wirklich, dann war ich irgendwie so bei so einem, da war so ein, während wir in der, nach dem Kicken haben wir irgendwie so ein Essen gehabt in Tübingen und da war gleichzeitig so ein Klassentreff, so ein Stufentreffen da. Die haben auch die ganze Zeit so rüber geguckt, weil irgendwie einer, glaube ich, aus der Klasse gesagt hat, da ist der Donny von irgendwas so, der ist irgendwie berühmt oder irgendwas. Ja. Und dann kamen aber die Leute, denen das gesagt wurde zu mir, das war irgendwie so ein, was?
Wie unangenehm.
Ja, 2 Mädels irgendwie, die haben mich gefragt, warum bist du berühmt? Der hat die gesagt, du bist irgendwie berühmt, gell? Du bist berühmt. Und ich dann so, was soll man erstmal auf die Frage beantworten? So, ich sag mir so super unsicher, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Ja, kann sein, aber ich glaube nicht. So, und dann wird halt gefragt, was ich mache. Und das ist halt so, da wird halt komplett so auf normale menschliche Höflichkeitsformen oder halt Empathie komplett geschissen. Sobald du halt irgendwie, dann denken die haben das Recht darauf, weißt du, das jetzt von dir so zu erfahren, so, was ich jetzt mache. Das fand ich irgendwie super unangenehm. Und haben gar nicht gecheckt, dass mir das auch unangenehm war. Also es war einfach Support, wo diese Barriere war, für die scheinbar weg. Okay, der ist berühmt, den können wir jetzt so behandeln, als wäre er jetzt im Internet. Einfach.
Aber das ist ja auch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das ist mir am 11.11. hier in Berlin passiert. Da bin ich ins Gaffel gegangen, weil ich ein bisschen kölschen Karneval feiern wollte. Und das mache ich eigentlich meistens so. Dann 11.11. habe ich keinen Bock, extra nach Köln zu fahren und gehe dann hier in die Kölschkneipen. Und dann war ich da verkleidet und war auch eine super Party, gute Stimmung und so. Und dann stehe ich da rum, dann kommt so eine Frau und hält so ihr Handy neben mein Gesicht, aber so, dass ich es nicht sehen kann. Und ich so, hä, was soll das? Und dann drehe ich mich so um und gucke so auf ihr Handy und sehe, dass da ein Foto von mir ist. Und sie hat das sozusagen so verglichen mit meinem Gesicht.
Ja.
Und dann sage ich so, was soll das denn? Und so. Und die so, ja, meine Freundin hat gesagt, du wärst ein bekannter Moderator. Und ich wollte mal gucken, ob du das wirklich bist. Und ich so, okay, cool, Prost, schönen Abend noch und so. So, und dann habe ich irgendwie weitergetrunken und dann kam die zu mir an, irgendwie 5 Minuten später und tippt mich von hinten an. Und ich so, ja, was ist denn? Ja, ich wollte ein Foto machen. Und ich so, du kennst mich doch überhaupt nicht, wieso willst du jetzt plötzlich ein Foto mit mir machen? Gerade eben hast du noch gesagt, du kennst mich nicht und du wüsstest nicht, wer ich bin und so. Ja, aber ich habe ja gehört, dass du bekannt bist, da will ich natürlich ein Foto mit dir haben. Und so habe ich gesagt, okay, komm, dann machen wir das schnell. Aber das fand ich tatsächlich wahnsinnig albern. Also dann auch noch ein Foto machen wollen, obwohl man denjenigen nicht kennt, das ist so die Spitze der Albernheit.
Ja, ist ja auch vor allem immer diese Gratwanderung, sich darüber sozusagen zu beschweren, so kommt das ja bei anderen Leuten rüber irgendwie und dann dieses, weil viele Leute denken ja so, ja, das hast du dir, ich finde das beste Argument ist immer so, wenn Leute sagen, das hast du ja ausgesucht, ne? Du bist ja in der Öffentlichkeit, hast du ja ausgesucht. Das hast du dir ausgesucht, dass du jetzt hier auch das habe ich ja auch oft auf Twitter oder so, wenn ich irgendwie meine Meinung poste, tatsächlich, ich habe irgendwie neulich, hast du ja auch gemacht über die Louis C.K. Sache da deine Meinung geäußert, so, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, aber es geht da in erster Linie darum, ich äußere das dann so und dann kommt wirklich als Argument, wenn ich dann mit jemand diskutiere, so ja, aber hast ja ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu sein, da musst du jetzt dazu stehen, dass wenn du halt diese Position hast, dass du dann auch erwarten musst, dass man da mit dir so auf irgendwie, weißt du, so, dass man, das denke ich immer so, hä, nee, aber das, ich kann doch sagen, was ich will eigentlich und muss doch nicht, bin doch jetzt nicht verpflichtet, nur weil ich irgendwie einen Podcast mache oder Moderator bin, auf jede Diskussion einzugehen, was ich meine.
Hm.
Das wird dann aber immer so erwartet und dann, wenn man dann aber keinen Bock drauf hat, dann wird und dann sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf oder halt nicht reagiert, dann kommt oft dieses Argument, nee, das hast du dir aber ausgesucht, du bist in der Öffentlichkeit und da musst du jetzt damit auch leben. Und irgendwie so, nee, muss ich nicht.
Oh Gott. Ich finde das aber auch immer lustig, dann so zu sehen, wie Leute reagieren. Ich war neulich mit Joko zusammen beim Fußball und da war auch so ein Mensch, der dann die Fotos gemacht hat und der war sich nicht so sicher, weil der hat dann ein Foto mit Joko gemacht und ich war so dabei und dann dachte der, dass ich auch prominent sein muss, wenn ich mit Joko dabei bin. Und dann hat er so die ganze Zeit Fotos mit uns beiden zusammen gemacht, dann habe ich mir die ganze Zeit, weil er hat gesagt, macht er für seine Tochter, dann habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der dann die Tochter zu Hause rätselt, wer ich denn jetzt bin. Und später hat er dann noch, mein anderen Kumpel, der auch mit war, hat er dann auf dem Klo gefragt, ja, aber sag mal, du bist nicht auch noch im Fernsehen, oder? hat also die Leute durchgecheckt, ob sie prominent sind oder nicht, das war auch sehr unangenehm.
Dabei sind wir ja die Erfinder des Podcastens und des Live-Podcasts und alles, was mit Podcast zu tun hat, haben wir ja erfunden.
Ja, ja.
Deswegen steht uns eigentlich ein viel größerer Rang an Prominenz zu.
Ja, aber du weißt, Nils, darfst du auch nicht vergessen, dass man auch am Ende des Tages auch unterhalten muss, ne?
Ja, also, das ist so natürlich immer die Sache, man muss auch unterhalten.
Wenn man halt das Podcast-Game quasi erfunden hat und muss man natürlich.
Das stimmt.
Aber mein Lieblings-solches Erlebnis habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber bleibt für immer diese zwei Schweizer, die irgendwie mich dann ansprechen, während ich bei Peek und Kloppenburg in der Wühlkiste nach reduzierten Jeans gegraben habe, wie so ein, also wirklich, weil da so diese Riesenkiste war und da waren alle am Graben, da war wie Winterschluss verkaufen. Ich war wirklich quasi mit meinem Oberkörper in dieser Kiste drin. Ich habe schon so zwei Jeans so gebunkert über der Schulter, weil die so meine Größe sind und wollte mir noch dritte, vierte holen, um dann auszuprobieren und dann tippt's auf meine Schulter. Sag mal, bist du der Tommy? So. Und dann in dem Moment drehe ich mich so um, so gefühlt noch so eine Jeans auf dem Kopf. So, ja, und dann habe ich mit denen so ein Selfie gemacht und aber währenddessen musste ich quasi auf meine gebunkerten Jeans verzichten und dann waren die weg und das war, ich so, nein! Hätte ich einfach gesagt, nein, mache ich jetzt nicht, ich bin jetzt hier gerade am Wühlen. Tschüss. Die waren auch voll nett und so, aber das war eher so die andere Art von unangenehm.
Wir haben es nicht leicht.
Ja, wir müssen jetzt auch gleich raus und Fotos machen.
Ja.
Mit den Leuten, die jetzt schon vor der Tür stehen.
Ja, klar, die Schlangen. Die großen Schlangen, die da stehen. Müssen bedient werden.
Jawohl. Ja, also, frohes Neues auf jeden Fall an alle, an euch beiden natürlich und an alle Zuhörer. Jetzt geht's los. 2019 wird unser Jahr.
Glaube ich auch. Nochmal eine coole 2019-Anmoderation.
Genau, habe ich mir auch als, ja, du, ich finde, ich habe die mir aufgeschrieben, ne? Ich habe mich das da vorbereitet. Ja.
2019, was bedeutet diese Zahl für Sie?
Wieder ein Jahr vorbei.
Das wären so Silvester-Interviews, die der Morgenmagazin-Moderator machen würde. 2019, wie stehen Sie da in Verbindung, wie sehen Sie da die Verbindung zu 2018?
Ja. 2019 wird ja auch wieder geatmet. Wie sehen Sie das? ja, mache ich.
Die Quersumme von 2019 ist 12. Sehen Sie sich als 12. Mann der deutschen Nationalmannschaft, die ja in der Kritik steht nach wie vor.
Da sieht man aber, dass du auf jeden Fall deine Illuminaten-Verschwörungstheoretiker Foren so, das hast du schon im Denken drin, so aus allem so die Quersumme machen und ein Dreieck irgendwie draus machen und so. Quersumme von 12 ist ja wieder 3. 3 Heiligkeit, 3 Ecken, 3 Seiten hat eine Pyramide, ne? Ein Dreieck. Und Dreieckszeichen der Illuminaten, Auge rein, zack, fertig, Verschwörungstheorie.
Mitri Sirin klingt auch ein bisschen, als wäre es ein Roboter, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Mitri Sirin 3000.
Relotius, wo schreiben Artikel, Relotius, bitte füttern mit Informationen.
Wie geil das wäre, wenn wir wirklich so Roboter hätten, die wirklich so wie bei Star Trek so aussehen wie Data, also wirklich, also der sieht ja, okay, schlechtes Beispiel, aber eher so wie bei Voyager, also so, die sehen so menschenecht aus, dass man es gar nicht unterscheiden kann, aber einfach nur immer noch so reden. Hallo, möchte gerne was kaufen? So, das ist das Einzige, was die Forscher einfach vergessen haben zu machen, so. Ja gut, gibt ja Alexa und so, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Lustig
wär's. Aber ist doch ganz oft in so 60er-Jahre-Science-Fiction-Filmen so, dass dann Leute einfach behaupten, sie wären Roboter und das nur dadurch dargestellt wird, dass die so reden.
Ja, aber die haben die nicht meistens dann auch so eine, die bewegen sich da so hölzern und so.
Ja,
so,
ja, gut, das auch, so Robot das stimmt. Ja,
das war da auch so lustig, jetzt neulich im russischen Fernsehen ein neuer russischer Superroboter vorgestellt wurde, wo man sich dann rausstellt, dass es einfach nur ein Mensch in einem Roboterkostüm war. Was man auch noch auf Amazon bestellen kann. Ja, das fand ich super.
Ja.
Das hätte von mir sein können. Oh, scheiße, müssen den Roboter noch fertig machen.
Komm, wir stecken den Igor da rein, das merkt doch keiner.
Ey, wir gehen jetzt ins Bett, aber dafür stehen wir morgen eine Stunde früher auf, dann schaffen wir das noch. Das klappt nie. Naja.
Nee.
Ja. Okay, also, dann haut mal rein, oder was?
Liebe Leute, bis nächste Woche. Haltet die Ohren steif und denkt dran.
Geil.
Immer nach dem Autogramm fragen, egal wen. Auch euren Busfahrer.
Außer Daniel Brühl.
Ja. Der steht unter unserem Schutz. Autogramm fragen. Wer das macht, Daniel, das finde ich toll.
Ja, wir sind aber unter Daniel Brühl, der steht unter unserem Schutz. Außer Daniel Brühl, den lasst ihr in Ruhe.
Genau. Der Rest feuerfrei.
Ja, raus damit.
Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Gästeliste Geisterbahn.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.